Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast The Shift. Heute nehme ich euch mit nach Leoben in die schöne Steiermark, an den Forschungsstandort von RHI Magnesita. Mein Gast ist Daniel Prutti, VP, Head of Global Logistics und Supply Chain Center of Excellence bei der RHI Magnesita. Daniel ist jemand, dessen Weg schon früh eine klare Richtung hatte. Er war ein sehr starker Schüler, hat sehr früh studiert und hatte schon in jungen Jahren den Anspruch, Dinge zu erreichen, die vor ihm so noch keiner erreicht hat. Was ihn heute auszeichnet? Ein echter Generalist mit einem klaren End-to-End-Blick auf Supply Chain Management, kombiniert mit der Fähigkeit, Strategie nicht nur zu denken, sondern auch wirklich operativ umzusetzen. Gerade in der internationalen Seefracht, in globalen Netzwerken und in komplexen Strukturen bringt er diese Stärke täglich mit seinem Team auf die Straße. Gleichzeitig ist Daniel aber jemand, der global denkt und regional verwurzelt ist. Diese Kombination spürt man auch. In seiner Klarheit, in seinen Entscheidungen und in seinem Blick auf das große Ganze. Wir sprechen drüber, wie man in einer komplexen Welt die richtigen Prioritäten setzt, warum Neues nicht zur strukturellen Fehlentscheidung werden darf und weshalb echte Stärke oft darin liegt, auch mal bewusst innezuhalten. Ja, lieber Daniel, super schön, dass ich heute hier sein darf. Ich habe ja eigentlich gedacht, wir treffen uns heute in Wien. Haben wir aufgrund meiner Reisesituation und deinen spannenden Instinkt nochmal eine andere Location gewählt. Wo sind wir denn eigentlich heute?
Wir sind heute in Leoben, wunderschöne Montanstadt in der Obersteiermark, Sitz der Montanuniversität, also wirklich die Verankerung der ehemals sehr starken Eisenerz- und Stahlindustrie in Österreich und vor allem der Steiermark. Ist auch so ein bisschen zurück an meine erste Wirkungsstätte in meinem beruflichen Leben. Ich habe hier in Leoben begonnen und wir wollten uns eigentlich in einer neuen Wirkungsstätte in Wien treffen, aber ich glaube, als Logistiker sind wir ja immer bereit, auch agil zu sein und entsprechend Lösungen zu finden, die ein Optimum darstellen.
Absolut, das finde ich super spannend, dass wir das hier machen konnten, weil das liegt jetzt auf der Wegstrecke nach Wien, da geht es nachher noch hin. Die Zuhörer, Zuseher können es nicht sehen, wir haben herrlichstes Wetter. Ich bin noch gar nicht so sicher, ist das jetzt noch Winter oder ist das schon Frühling? Eigentlich von der Zeit haben wir schon Frühling, aber ich komme gerade noch so ein bisschen aus der Winterzeit. Daniel, bevor wir so in deine Geschichte eintauchen, Du hast ja schon, als Logistiker müssen wir agil sein und immer gute Ideen haben. Da werden wir auch gleich drauf eingehen, aber für dich selber, wo kommst du gerade geografisch als auch gedanklich gerade her? Was treibt dich gerade um?
Geografisch komme ich aus meiner Wahlheimat sozusagen, Graubart an der Mur. Das ist circa 10 Kilometer von hier entfernt. Das liegt auch so weitere 10, 20 Kilometer weiter entfernt von meiner Heimatgemeinde Knittelfeld. Also ich habe mich jetzt rein in den letzten oder aus dieser Betrachtung gefühlt nicht weit bewegt in meinem Leben derzeit, aber das ist sozusagen nur in Retrospektive. Was für mich immer klar war, Heimat in Knittelfeld, und habe dann aber sehr stark erkannt, ich muss in die Welt, gedanklich wie auch physisch. Ja. Das war klar, Knittelfeld auch in den letzten Jahrzehnten sicher eine Stadt, die eher an Einwohner verloren hat, die an Industrie verloren hat. Also eine klassische Stadt in einer, wie man es in Nordrhein-Westfalen irgendwo kennt. Dort bin ich her. Jetzt, wie gesagt, in Graubart mit meiner Familie. Und natürlich, wie habe ich heute meinen Tag gestartet? Einerseits als Familienmensch, Kinder noch kurz in den Kindergarten gebracht, parallel aber natürlich das Weltgeschehen mit betrachtet, was mich derzeit natürlich mit dem Konflikt im Nahen Osten sehr stark beeinträchtigt oder beeinflusst und meinen Tag füllt.
Ja, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal ein bisschen abtauchen und da nochmal ein bisschen reinfühlen, was so die aktuellen Herausforderungen auch bei dir sind. Wir haben ja ein sehr breites Spektrum bei uns, auch im Podcast. Es geht Menschen, Prozesse, Technologie und du als Supply Chain Lead, als wirklich jemand, der da schon viele, viele Erfahrungen sammeln durfte, sieht die Welt natürlich gerade auch mit nochmal anderen Herausforderungen. Aber eigentlich ist das ja auch so ein bisschen das, was man sich aussucht, wenn man in die Supply Chain mit reingeht und sich dafür begeistert. Wir reden heute sehr stark über dich, aber vielleicht auch noch zwei, drei Worte auch über die Firma, bei der wir hier gerade sitzen, RHI Magnesita. Genau. Meine erste Idee war eigentlich, wir kannten uns sehr stark von LinkedIn. Ich habe dich da eine ganze Weile schon beobachtet. Auch muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich dein Profil sehr, sehr spannend fand. Und auf der anderen Seite kannte ich dein Unternehmen, weil ich relativ viel in Kärnten bin, in der Nähe vom Millstätter See. Und dann fahre ich immer an einem Werk vorbei und dann steht RHI Magnesita drauf.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen, Global Player, das ja. weiß ich. Ich weiß auch, dass ihr ganz viel mit den Produkten macht, die da aus den Bergen kommen. Wie würdest du die Firma beschreiben? Was, ja. was ist euer Auftrag?
Unser Auftrag ist es, modernes Leben überhaupt schaffbar zu machen, überhaupt zu realisieren. Mhm. Ja, wir sind vielleicht nicht so sichtbar. Wenn man jetzt von RHI Magnesita spricht, dann starte ich meistens die Vorstellung mit, das sind die super sexy Produkte, die keiner kennt. Mhm. Ja, aber ohne diese Produkte wäre heute gar nichts möglich. Ja. Mhm. Am Ende des Tages, überall dort, wo in der Industrie Temperaturen von 1500 oder sogar mehr als 2000 Grad Celsius vorherrschen, sind unsere Produkte im Einsatz. Ohne unsere Produkte, das sind eben, wie du sagst, mineralische Produkte mit den zwei Hauptrohstoffen, entweder Dolomit oder Magnesit, mhm. ja, einfach notwendig in der Stahl, in der Zement, in der Glasindustrie, um die chemischen, die thermischen und die physikalischen sozusagen diese ja. Gegebenheiten.
Prozesse also. Oder auch seid ihr Teile dann von so einem Hochofen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das sind ja Feuerbeschichtungs auch Themen, ne? Also oder resiliente, also ihr macht Dinge resilient, ne?
Genau.
Mit euren Produkten. Ja.
Am Ende des Tages die Vorstufe unserer Produkte, könntest du dir so vorstellen, wenn du zu Hause einen Kamin hast ja. oder einen Kachelofen ja. oder vielleicht in Kärnten hast du mhm. so etwas, dann sind es diese klassischen Schamottsteine.
Ja, absolut.
Das ist sozusagen diese Vorstufe unserer Produkte.
Mhm.
Wir produzieren feuerfeste Massen oder Steine, die mhm. dann genau in Hochöfen, in Pfannen, in Aggregaten dieser Industrie einfach den Produktionsprozess unterstützen.
Ja.
Und was ganz wichtig ist, das eine ist, ohne unsere Produkte wäre die Produktion nicht möglich. Wir sind aber auch extrem wichtig, um Stahlbetriebe,
mhm.
um Zementbetriebe, um Glashütten auch energieeffizient zu gestalten. Weil mhm. durch den richtigen Einsatz unserer Produkte ist es möglich, einfach die Energiebedarfe in den Unternehmen zu reduzieren. Und was auch ganz wichtig ist, wir sind nicht nur Weltmarktführer, wir sind auch der einzige Feuerfestbetrieb, der so stark vertikal integriert ist. Was bedeutet das? Den Großteil unserer Rohstoffe, vor allem des Hauptrohstoff Magnesit, mhm. beziehen wir aus unseren eigenen Minen, aus unseren mhm. eigenen Quellen.
So wie ein Radenteil dann zum Beispiel, ne?
Ja. Radenteil ja. natürlich jetzt ja. abgeschwächt. Ja. Ja. Radenteil ist zu einem Hauptanteil Produktionsstandort. Mhm. Unser Flagship, ja, wie ja. du gesagt, sehr traditioneller Bereich in Kärnten. Es ist aber das höchst modernisierte und automatisierte Feuerfestwerk der ganzen Welt.
Ja,
ja, wir sind super stolz auf Radenteil, unser Flagship. Aber ja. wir haben unsere Hauptrohstoffe in Brasilien,
mhm.
in der Türkei, in Österreich, nicht unbedingt in Radenteil, aber mhm. hier in der Steiermark,
ja.
In der Breitenau vor allem und natürlich auch, wenn es um Dolomit geht, in Österreich und USA. Und mhm. damit sehen wir uns auch immer ein bisschen in der derzeitigen geopolitischen Situation als Alternative zu den Rohstoffen in China.
Mhm.
Und das ist das, was uns ausmacht. Wir sind getrieben von einer Vision, diese Industrie zu revolutionieren, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit.
Mhm.
Wenn wir dir kurz einmal in die Chemie ein bisschen abspringen, das Rohstoff...
Ich höre Parallelen gerade so ein bisschen in die Chemieindustrie. Ja.
Genau, ja, ja. Und auch aber hier jetzt eine chemische Formel unseres Grundrohstoffs mhm. Magnesit, MgCO3,
mhm.
in gesinderter Form danach als Fertigprodukt MgO. Was verlierst du dabei? CO2.
Nein.
Das heißt für uns nicht nur gewaltiger Energieeinsatz in der Produktion, vor allem Gas, was unser Hauptbetriebsmittel ist, aber bei der Umwandlung entsteht eine Tonne CO2 bei jeder Tonne Fertigmaterial.
Mhm.
Und dort müssen wir Pionier sein. Dort müssen wir einfach auch und dort auch die Stärke von Europa,
ja.
das nicht als Problem zu sehen, sondern als Möglichkeiten, neue Bereiche ja. zu etablieren. Wir sind nicht stark im Offsetting. Wir glauben, Offsetting ist eigentlich nur eine Verschiebung des Problems. Wir gehen wirklich auf Insetting und mhm. versuchen durch Carbon Capturing neue Produkte zu etablieren. Und das finde ich super spannend.
Ja, super, ja,
eine Industrie mit mehreren hunderten Jahren an Tradition in Österreich, in der Welt, aber super modern, ja, und getrieben durch die Themen der Zeit.
Ja, Wahnsinn. Also was ich damit ja auch assoziiere, ist, gerade durch diesen Wandel und lange am Markt und immer wieder dabei, sich neu zu erfinden, heißt auch ein hoher Innovationsgrad, heißt auch hohe Investitionen in R&D.
Absolut.
Ich möchte jetzt nicht nach konkreten Zahlen fragen.
Ja.
hast du, wenn man das mal Menschen betrachtet vielleicht,
ja.
Wo seid ihr dort und mit welchem Anteil betreibt ihr R&D in dem Unternehmen?
Ja.
Das ist super also, spannend.
Wie gesagt, wir sind heute in Leoben. Ja. Das ist der Standort unserer Forschung. Also wir haben Forschungen in China, in Brasilien, in Indien, aber gesteuert beziehungsweise the brain, wie man so nennen würde, ist hier in Leoben. Ja? Dort haben wir unsere Historie, zwar nicht in dem Gebäude, in dem wir uns befinden. Mhm. Du hast mich ja heute gefragt zu der Adresse, ist das die richtige Adresse? Du hast unseren Forschungsstandort eingegeben gehabt in deinem Navigationssystem sozusagen.
Ja.
Aber Leoben als Schwerpunkt.
Mhm.
Und aber auch einen wichtigen Punkt, glaube ich, man kann natürlich Wissen, Innovation dadurch generieren, indem man sich stetig neu erfindet. Man kann aber auch Innovation und stetig am Puls der Zeit durch einen Faktor bleiben, Akquisitionen. Ja? Mhm. Und das ist auch, wenn du dir anschaust, alleine RHI Magnesit oder der Name ist eigentlich ein Resultat einer Akquisition.
Ja.
RHI hat im Jahr 2017 Magnesita, ein brasilianisches Unternehmen, gekauft. Mhm. Aber seither haben wir hunderte Millionen in Akquisitionen investiert, weil wir einfach davon überzeugt sind. Akquisitionen sind wichtig, um näher am Markt zu sein. Das heißt auch, das Thema Nearshoring voranzutreiben. Mhm. Neue Produkte selbst in die Produktportfolio, in die Produktkette zu bringen, aber auch Wissen zu bekommen. Ja? Ja. Weil die Gefahr ist, wenn man zu groß, zu international wird, dass man plötzlich nur mehr in Economy of Scale denkt, aber diese Agilität, diese wirklich Innovation verliert. Ja?
Mhm.
Unternehmen generell 3,5 Milliarden Euro an Jahresumsatz mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit und mehreren 100 Millionen Euro an Investitionen im R&D-Bereich.
Spannend. Vielleicht noch eine kurze letzte Frage und dann kommen wir wieder auf dich auch zurück.
Ja.
Wenn man Unternehmen akquiriert, dazu kauft, gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten auch der Bindung und der Nähe, die man schaffen möchte in dem ganzen Kontext. Wie binde ich neue Merger- und Acquisition-Prozesse, binde ich Unternehmen ein? Mhm. Lasst ihr eher den Unternehmen relativ hohe Freiheitsgrade oder dass sie sehr stark autark auch agieren und weiter agieren sollen? Weil das hat sie wahrscheinlich auch stark gemacht. Ja. Warum auch immer man dann sich auch entscheidet, okay, jetzt gehe ich mit einem größeren Konzern wie RHI Magnesita, weil ich da auch meine Chancen vielleicht als kleineres Unternehmen sehe. Oder seid ihr schon sehr wie eine Glocke, stülpt ihr gewisse Dinge drüber? Weil ich kenne das früher aus der SAP-Welt. Ne? Früher hat man versucht, dann Global Template zu machen und dann jeden zugekauften Markt oder jedes zugekaufte Unternehmen irgendwie die einheitliche SAP-Lösung aufzudrücken, die da nicht gepasst hat irgendwann. Mhm. Wie macht ihr das?
Wir sind schon auch eher davon überzeugt, dass es wichtig ist, relativ rasch gewisse Standardisierungen durchzuführen.
Mhm.
Das heißt auch klarerweise eine ERP-Integration.
Ja.
Die ist eines der ersten Themen, die wir in jeder Akquisition voranstellen.
Weil ihr auch die Daten harmonisieren wollt, Vergleichbarkeiten zu schaffen etc.
Beziehungsweise ist es auch immer für uns ein Ansatz, Produkte in mehreren Locations zu produzieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Akquisition deshalb machen, weil wir in einem Land wie Indien mehr vor Ort produzieren wollen, dann müssen die Werke auch in der Lage sein, unser Produktportfolio, das wir davor vielleicht nur in Österreich, in den USA produziert haben, auch aufzunehmen. Ja?
Auch ein Proxy dann für euch für die anderen Produkte.
Genau, also ganz wichtig, am Beginn stellen wir immer Master Data Harmonization, Produktportfolio Harmonisierung und ERP-Integration.
Ja.
Aber, und das ist eben genau vielleicht dieser hybride Ansatz, die neuen Unternehmen versuchen wir immer auch uns zu challengen. Das heißt, was wir nicht machen ist, auch Standardisierung im Bereich Produkte sofort voranzutreiben. Also die integrierten Werke, Unternehmen haben sehr wohl eine Eigenständigkeit des Produktportfolios in vielen Bereichen, weil sie teilweise Produkte haben, die das restliche Unternehmen einfach noch nicht produziert hat. Ja, und ich glaube, dann kann man auch durch das Branding vielfach auch noch einmal Umsatz erhöhen, aber auch dem Kunden Gesamtlösungen anzubieten. Mhm. Weil ein Ansatz, den wir verfolgen, ist, wir haben das Produkt ist eine Commodity. Auch wenn es hochtechnologisch ist, es ist Commodity. Ein integrierter Ansatz, eine Lösung, die wir 4PRO nennen, ja, wirklich eine Logistiklösung, eine Lagerverwaltungslösung, ja, eine Integration, weil ich sage, du hast angesprochen Resilience.
Mhm.
Resilience kannst du vielleicht theoretisch am Papier dadurch generieren, indem du Feuerfestprodukte bei 4-5 Unternehmen kaufst.
Mhm.
Das ist aber ein Papierresilienz, weil diese Unternehmen meistens die gesamten Rohstoffe aus China bekommen, teilweise die gesamte Lieferkette an einem Standort gebunden ist. Mhm. Wir sagen immer, Resilienz durch einen Part ist dadurch generiert, indem wir aus verschiedenen eigenen Rohstoffquellen Rohstoff beziehen und in verschiedenen Werken, in verschiedenen Kontinenten das gleiche Produkt produzieren können.
Mhm. Auf die Steuerung möchte ich nachher nochmal zurückkommen, weil das ist ja auch ein super spannender Fakt, gerade in einem Supply Chain Kontext, wie Entscheidungen getroffen werden, wie gesteuert wird und wie auch prädiktiv vielleicht schon in Märkte geschaut wird oder in Regionen geschaut wird, neben dem Tagesgeschehen, was natürlich Einfluss auf das Supply Chain Management hat. Das wird bei dir nicht anders sein, aber da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich habe jetzt nochmal eine Frage so ein bisschen, dass wir die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen. Ne? Mhm. Und hast du mit 20 schon gewusst, ich könnte jetzt auch sagen mit 18, mit 20 gewusst, dass du mal den Weg gehst, den du jetzt gehst, also Supply Chain Management, das Unternehmen, dieser Verantwortungsbereich, alles das, was jetzt so passiert in deinem täglichen Leben, hast du das mit 20 so erwartet?
Ich glaube sogar mit 13 schon.
Mit 13? Schon mit 13?
Ja, ich versuche es vielleicht ein bisschen aufzuspannen. Also bitte, ich bin in den 90er Jahren geboren, wie gesagt, vorhin schon in Knittelfeld, wohlbehütet, Familie, vom ersten Tag an sehr unterstützend. Ich habe aber von Beginn an diesen Drang gehabt, Punkt 1, Dinge zu lösen, die davor niemand gelöst hat. Auch Meilensteine zu erreichen, die davor nicht erreicht waren. Sei es privat, ich bin der erste in meiner Familie, der einen Abschluss an einer Universität hat. Und das hat mich auch dann weitergetrieben, auch im tagtäglichen Unternehmensalltag versuche ich immer, Probleme zu lösen, die davor noch nicht gelöst wurden. Mhm. Ja? Und warum sage ich habe es wahrscheinlich mit 12, 13, 14 spätestens gewusst, dass ich genau in so einer Rolle und in so einer Ausprägung ende.
Behalt mal den Gedanken bei. Mit 12, 13 ist ja ein spannendes Alter.
Ja.
Da löst man ja noch keine Supply Chain Probleme, sondern waren das dann eher bei dir Schule, Sport, besonders ausgefallene Hobbys? Ich meine, ihr Österreicher, ihr macht ja verrückte Dinge. Nicht nur gute Brause, die das auch vieles unterstützt dabei, was total wichtig und richtig ist. Wie hat sich das bei dir geäußert? Ja. Nur so weit, wie du magst, da auch drüber versprechen.
Das erste Thema ist, schulisch war eines klar. Meine Interessen waren, generalistisch zu sein. Das heißt, ich bin dieser, sage ich mal, klassische Schüler, aber von Volksschule bis Matura nie eine 2 oder 3 im Zeugnis hatte. Okay. Und das geschafft habe eigentlich mit relativ wenig Aufwand. Trotzdem würde ich eines behaupten, ich war immer Generalist. Ich habe meine Liebe gehabt in Bereichen wie Geografie und Geschichte und das ist auch eine der Verbindungen, die ich heute sehr stark reflektierend sehe, die genau das widerspiegeln, was du als Supply Chain oder als End-to-End-Visionär eigentlich mitbringen müsstest.
Das ist sehr spannend,
Ich war auch bei der Mathematik-Olympiade, ich war bei Physik-Olympiade, weil natürlich als Einserschüler sozusagen wirst du ja im klassischen Schulsystem irgendwie getrieben, du machst dann mit bei einer Mathematik-Olympiade, bei einer Physik-Olympiade, überspring eine Klasse und so weiter. Mhm. Was ich aber gemerkt habe ist, ich werde nie in diesen Naturwissenschaften ein Top-Experte werden, weil mir die Leidenschaft gefehlt hat, diesen letzten Sprung zu machen. Ich wusste aber auch gleichzeitig, dass ich in allen Bereichen gleichzeitig höhere Leistungen als der Durchschnitt erbringen kann. Das heißt, für mich war klar, ich werde in keiner Disziplin, sei es Sprachen, sei es Naturwissenschaften, sei es dann Technik, in einer einzelnen Disziplin der Top-Experte werden. Das war erstens für mich klar, dass ich diese Skillset nicht bringe und auch diese Leidenschaft vor allem nicht bringe. Es war mir aber klar, dass ich im Durchschnitt über all diese Disziplinen mehr als jeder einzelne Durchschnitt leisten kann. Ja. Und deswegen auch dann für mich klar in der weiteren Ausbildung Logistik, Supply Chain Management als dieser perfekte Schmelztiegel, gut zu sein in der Technik, gut zu sein in Informationswissenschaften, gut zu sein im Cultural Management, im Leadership.
Ja.
Aber du musst nirgends, es reicht, also anders
du musst,
betrachtet.
Du musst dich nicht spezialisieren, du musst dich nicht festlegen auf eins. Ne?
Die Spezialisierung wird dir hier nicht ausreichen.
Ja.
Du kannst in keinen der Disziplinen nur Durchschnitt sein. Du musst überall mehr als durchschnittlich sein. Du brauchst aber nicht der Experte in einem einzelnen Fachgebiet sein. Sehr und spannend. Deswegen war für mich klar, ja, auch dann bereits nach der klassischen Gymnasium hier in Leoben, HTL Leoben mit Schwerpunkt Industrielogistik. Das heißt, dort bereits und deswegen auch irgendwo so spätestens mit 14,
ja,
klar für mich, es wird die Logistik werden.
Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu studieren?
Angefangen habe ich mit 15. Das war noch dieser nächste Schritt. Eigentlich mit 15 beginnt man nicht zu studieren.
Ja.
An der HTL Leoben war es dann eben so, dass mir immer wieder angeboten wurde, eine Klasse zu überspringen. Ja. Und das war für mich irgendwie so, klingt ein Anreiz. Du sparst dir ein Jahr. Aber für mich ist Schule, für mich ist auch dieses Erwachsenwerden ein Prozess, der dich sozial, kulturell einfach erwachsen werden lassen muss. Ja, und deswegen war für mich immer klar, ich möchte keine Klasse überspringen. Ich wollte aber in verschiedene Bereiche tiefer hineingehen. Und deswegen auch wieder örtlich natürlich super, HTL Leoben, Montanuniversität Leoben, hunderte Meter nur entfernt. Das heißt, mein Tag mit 15, 16 war dann so, dass ich einfach 2-3 Stunden studiert habe, den restlichen Tag an der HTL verbracht habe.
Ja, spannend. Auch sehr, sehr außergewöhnlich. Ja? Oder waren da andere Leute noch, die das auch so gemacht haben wie du?
Ja,
ich kenne nicht so viele, die das so jetzt in Deutschland irgendwie.
Ich war definitiv der Einzige an der Montanuniversität. Ich war in der Steiermark, glaube ich, einer von ungefähr 5.
Wahnsinn. Ja.
Also definitiv auch hier wieder der Erste zu sein. Ja. Sicher auch dieser Wettbewerbsgedanke. Es war aber für mich nicht der Wettbewerbsgedanke immer. Ich habe für mich diesen Antrieb, schneller zu sein und Dinge zu lösen, die davor nicht gelöst wurden. Und jedes Mal, wenn, wie du sagst, ich höre das zum ersten Mal, das ist tendenziell dort, wo du mich wiederfindest. Ja, ja. Wenn etwas erstes Mal, auch mit einem gewissen Risiko, dort bin ich dabei.
Wahnsinn. Spannend. Wie ging das dann weiter? Dann hast du fertig studiert, bist dann Fulltime-Student irgendwann geworden und dann...
Nein.
Ja, nein?
Ich wurde nie Fulltime-Student. Das Studium an sich ist ausgelegt als Fulltime-Student. Das ist es nicht. Es gibt ja heutzutage klarerweise viele Modelle, die du neben einem Job am Wochenende machen kannst. Das Studium an der Montanuniversität Logistik ist ein Vollzeitstudium. Klassisch mit Vorortpräsenz etc. Ich habe es aber nie so ausgelebt. Ja? Sondern, wie gesagt, ich habe mit 15, 16 begonnen. Habe dann das Bachelorstudium relativ, normal abgeschlossen, parallel aber zu einer Tätigkeit bereits hier bei RHI Magnesita.
Okay.
Bin dann aber während dem Masterstudium nach Rotterdam übersiedelt, weil ich musste ja diese Möglichkeit nutzen, 2017 den Merger zwischen RHI und Magnesita nicht im Backoffice mitzuerleben, sondern an der Frontline. Ich habe dort die zwei Einkaufsteams im Transportbereich zusammengeführt und da musste ich einfach dabei sein. Das heißt, ich habe hier meine Sässigkeit in der Steiermark aufgehört und bin von, sage ich mal, wirklich relativ kurzfristig nach Rotterdam übersiedelt und habe dann dieses Studium, das eigentlich als Präsenzstudium gedacht ist, einfach in einer Art Remote-Art und Weise gesteuert. Ja. Heißt natürlich, und ich meine, Schnelligkeit ist sehr wichtig. Ich habe auch vorhin gesagt, ich will der Erste sein, ich will der Schnellste sein. Ich glaube, man muss auch für sich immer wieder, und das ist auch im beruflichen Alltag sehr wichtig, wissen, wo ist Schnelligkeit wichtig und wo ist es eigentlich sekundär. Das Masterstudium habe ich extrem in die Länge gezogen. Das heißt, für mich war dort nicht wichtig, innerhalb kürzester Zeit fertig zu werden, sondern möglichst viele Themen parallel zu machen. Ja, das heißt, ich habe dann einen Volltagesjob bei RHI Magnesita gemacht. Ich habe dort mehr als 200 Millionen Euro Frachteinkaufsvolumen bereits gemanagt und habe aber parallel als Vollzeitstudent dieses Studium halt so eingeteilt, dass ich es über mehrere Jahre dann weitergeführt habe.
Jetzt werden da viele draußen zuhören und denken, wie macht er das denn? Weil ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich erlebe da draußen immer wieder, Leute wollen dann immer für alles irgendeine Formel oder irgendeine Routine oder was auch immer. Hast du sowas für dich, wo du entscheidest, ob du etwas ziehen kannst, weil es sich einfach anbietet und überhaupt nicht zeitkritisch ist und dann wieder weißt, das sind die Dinge, die muss ich jetzt erledigen. Mhm. Weil ich merke ganz häufig, die Leute können dann dieses Gut-Feeling, dieses Bauchgefühl, mhm, dieser normale Menschenverstand, der gesunde Menschenverstand, ja, wie man ihn bezeichnet, mhm, der geht so immer mehr verloren, habe ich das Gefühl. Und Menschen brauchen für alles eine Anweisung. Mhm. Wie machst du das? Wie ist dein Vorgehen?
Ich habe jetzt nicht so diesen Plan, wo ich jetzt sagen kann, das sind jetzt drei Schritte oder diese Magic-Formel.
Du bringst ja einfach was mit wahrscheinlich. Ja. Und wie ist da die Haptik, wie du da vorgehst?
Ja. Dinge, die wirklich innerhalb von 10 Minuten gelöst werden können, die musst du sofort lösen. Ja. Weil wenn du die versuchst aufzuschieben, ich glaube, das ist das Problem, dann entsteht eine riesige To-Do-Liste und du kannst es nicht schaffen. Mhm. Ich versuche dir meine Perspektive teilweise zu betrachten. Ja. Wie geht's dir vielleicht auch, wenn du nach 1-2 Wochen Urlaub zurückkommst? Ich meine, ich kann im Urlaub nie komplett abschalten, weil für mich auch Arbeit auch Leidenschaft ist. Ja. Arbeit ist nicht, ich komme hier von 8 bis 18 Uhr her und dann bin ich Privatmensch.
Ich muss mich meistens nicht erholen von der Arbeit.
Genau. Das heißt natürlich auch, entsprechend während einem Urlaub ist weiter die Tätigkeit, weiter die Passion irgendwo Teil deiner Gedanken. Aber sehr wohl, ich glaube, das hat jeder Mensch, die Response-Time für E-Mails, die Response-Time für Themen, die reduziert sich.
Genau. Mhm.
Wenn du dann aber zurückkommst, merkst du ein Phänomen, für mich zumindest immer, in welcher kurzen Zeit du Dinge wieder lösen kannst. Du bist eine Woche weg, du hast eine schlechtere Response-Time, du schaffst es aber relativ rasch wieder, die Themen zu lösen. Mhm. Und das hat mir eine Perspektive gegeben. Wenn du ständig in einem Alltagstrott versuchst, alles sofort zu lösen und wieder mit dem Logistiker in mir, wir sind immer mit begrenzten Ressourcen unterwegs. Mhm. Ja? Wichtig ist es, den Bottleneck zu entlasten. Ja? Und auch dort herauszuzoomen, in einer Helikopterperspektive zu sagen, welche Entscheidungen sind Entscheidungen, die deine Modelle, deinen Arbeitsalltag, dich als Person langfristig betreffen. Mhm. Dort musst du dir die Zeit nehmen, in Helikopterbetrachtung herauszugehen und die kannst du ruhig einmal 1-2 Tage liegen lassen, weil viel wichtiger ist es hier, die strategische Flugrichtung, die strategische Ebene einzunehmen. Ja. Das sehe ich auch jetzt gerade bei der Krise in der Straße von Hormuz. Mhm. Ich glaube, wichtig ist es, dass random Noise nicht zu Structural Noise wird. Wenn du auf alles in einer Zeit, die so schnelllebig ist, die durch Technologie unterstützt wird, immer diesen Gedanken, real time, ich muss alles sofort lösen.
Ja.
Stell dir vor, du bist in einer Produktion, stell dir vor, du bist in einem globalen Logistiksystem und du kriegst ein Signal, da passiert gerade etwas und du streust diesen Random Noise zu Structural Noise, hast du damit nichts geschaffen.
Definitiv, ja.
Du musst es schon schaffen, innezuhalten, den strategischen Blickwinkel zu haben. Und ich glaube, das Vertrauen in einen selbst und in das Team um dich herum, dass du vorbereitet bist, dass du einen Schritt, zwei Schritte vor allen anderen bist. Ja, wenn du unvorbereitet bist, dann wirst du natürlich nervös, dann wirst du natürlich auch jemand sein, der plötzlich alles schnell lösen will.
Ja? Aber glaubst du, Daniel, dass man sowas lernen kann, bestimmt, ja, instrumentalisiert lernen kann? Weil auch, ich beobachte ja auch, Märkte, Menschen, Entwicklungen und dieses Noise-Thema, ne, was um uns rum ist. Und manchmal beobachte ich mich selber auch dabei, Dinge zu überbewerten in dem Moment und dann wieder runterzukommen trotzdem, weil dann wieder dieses Gefühl zurückkommt, komm, das kannst du ausblenden. Da und da und da, die Abhängigkeiten, die für uns entstehen, für mich entstehen in dieser Situation. Glaubst du, oder vielleicht hast du da auch irgendwo einen Tipp an die Hörer, die sagst, beschäftigt euch mal mit dem und dem Thema, dann werdet ihr, gerade was das Thema Noise-Resilienz für euch selber angeht, besser? Gibt es da sowas, was dich da...
Ja, wieder vielleicht auf meinen Lebenslauf zurückkommend, was ich gesagt habe, ich habe viele Dinge parallel gemacht. Mhm. Ja? Wenn du Dinge parallel machst, hast du zwei riesige Vorteile. Du bist gezwungen, in relativ jungen Jahren Priorisierungen zu machen. Du wirst es einfach nicht schaffen. Schau, wenn du jetzt ein Vollzeitstudent bist, dann hast du einmal so eine Art Welpenschutz hier eigentlich, wo du sagst, du hast einen Stundenplan, du kannst das alles sehr schön einteilen. Mhm. Wenn du ein Vollzeitstudium machst, parallel bereits im Management bist, dann musst du dauerhaft es mit 18, 19 lernen, zu priorisieren. Mhm. Das zweite Thema ist, mit dieser parallelen Betrachtung schätzt du sehr gut ein, welche Inhalte, die du lernst, sind wirklich relevant für dich? Mhm. Welche Inhalte kannst du eigentlich überspringen? Mhm. Ja? Und ich glaube, in der Betrachtungsweise auch, du machst Erfahrungen, Entscheidungen zu treffen. Die schlechteste Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen. Mhm. Wenn du bis, weiß nicht, 25, 24 in einem Vollzeitstudium bist, dann wirst du ins kalte Wasser geworfen und plötzlich musst du schnell agieren.
Ja.
Du musst diese Erfahrungen machen, dass du auch fehlerhafte Entscheidungen triffst,
ja,
aber weitermachst. Ja, ständig eigentlich wieder aufstehst und weitermachst. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich sage, mein Tipp, schneller in den Entscheidungsmodus zu kommen. Zu lange im Welpenmodus zu bleiben. Ja. Zu lange einfach nur andere entscheiden zu lassen, wie dein Tagesalltag ausschaut.
Ja.
Wird langfristig dazu führen, dass du täglich dann in dieser Nervosität, in diesem Noise-Modus bist. Ja? Für mich ist es einfach relativ schnell, Dinge parallel zu machen und Entscheidungen zu treffen.
Das braucht aber natürlich auch in dem Sinne ein Umfeld, was es zulässt, dass du diese Entscheidung treffen darfst, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast vorhin so in so einem Nebensatz, ja, dann bin ich nach Rotterdam gegangen und da, weil ich wollte ja unbedingt an der Frontline sein, wenn RHI und Magnesita zusammengehen. Welche Menschen haben dich dabei unterstützt, dass das möglich ist?
Ja.
Weil ich kenne viele Leute im Konzern, die werden nie die Chance kriegen, dass mal jemand um die Ecke kommt, egal ob sie 20, 30, 40, 50 sind, zu sagen, Mensch, du bist jetzt bei dem, in dem und dem Bereich dabei, wir legen hier zwei Transportabteilungen zusammen, 200 Millionen Freight Spend, wow. Da enden manche ihre Karriere. Da hast du mit irgendwie gestartet für mich, was ich gehört habe. Wie ist das passiert?
Ja.
Gab es Leute an der Seite, die dein Potenzial erkannt haben, dich gefördert haben, Mentoren an der Seite? Oder wie lief das?
Sehr viele. Also natürlich am Beginn meine Eltern. Ja, das Spannende ist, also zwei Dinge. Erstens einmal, wenn man so diese ersten Minuten hören, wirst du nicht von Stabilität ausgehen. Privat bin ich eine sehr stabile Person und ich werde das dann kurz auch erläutern. Am Beginn die Eltern. Ja. Wie gesagt, beide Eltern ohne Universitätsabschluss, der erste mit Universitätsabschluss, aber beide wollten für mich immer auch diese, dass ich diese Freiheiten genieße. Ja, das war schon ganz klar, für mich immer so ein Gefühl, ich will die Dinge selber erreichen. Mhm. Ja, ich wollte nie, dass meine Eltern mein Studium finanzieren etc., auch wenn sie es gemacht hätten. Ja, also für mich persönlich wichtig, das selber zu erreichen, weil ich davon überzeugt bin, alles, wo du viel an Einsatz selber bringen musst, ist mehr wert. Ja, und du wirst einfach diese extra Meile gehen, wenn es ein bisschen schmerzhaft wird. Ja, wenn das alles zu leicht kommt, dann fühlst du keinen Schmerz und du wirst auch nicht diesen Drive haben, diese extra Meile zu gehen. Das heißt, meine Eltern, die mir die Freiheiten gegeben haben, ja, die mir aber auch immer eines mitgegeben haben, so dieses, du musst schon sehr hart arbeiten, damit du dir ein Leben eröffnen kannst, wo du diese Freiheiten auch genießen kannst.
Ja. Also auch als Basics, ne? Dass du das sagst, das ist die Grundvoraussetzung.
Genau.
Ne? Ja. Harte Arbeit ist die Basis dafür.
Und, und das irgendwie, und dann hat sie in der gesamten Schulkarriere viele Mentoren gegeben. Also wie gesagt, als Einzelschüler bist du ja klassisch der, auf den schon einmal die Lehrerin in der Volksschule drauf betrachtet. Ja? Und die immer wieder auch durch Lob natürlich auch dich noch mehr motiviert. Ja? Das heißt, sei es die Volksschullehrerin gewesen, an Gymnasium verschiedensten Lehrer, immer wieder, die mir Mut zugesprochen haben, du bist etwas Besonderes, du bist nicht einer von vielen, sondern du bist schon etwas, was wir nur alle 10, 20, 30 Jahre vielleicht in dieser Schule gehabt haben. Ja? Das heißt, dort immer wieder dieser Zuspruch, die Stabilität durch eben ein sehr wohlgehütetes Elternhaus. Und wie du sagst, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich bin dann 2017 nach Rotterdam übersiedelt, natürlich für mich zu diesem Zeitpunkt wesentlich einfacher als für Kollegen, die bereits eine Familie, ein Haus hatten. Aber auch ich war nicht ungebunden, weil bereits zu diesem Zeitpunkt habe ich meine damalige oder meine jetzige Frau kennengelernt. Das heißt, ich war bereits in einer Partnerschaft und die mir sehr wichtig war, weil für mich eines immer extrem fundamental ist, eine Partnerschaft zu haben, eine Familie, die auch irgendwo Fundament darstellt. Das heißt, ich war bereits in dieser Partnerschaft, die heute eben meine Frau ist, mit der ich zwei wundervolle Kinder habe. Und Mentoren, vielleicht auch hier so ein bisschen ein Kreis, auf was ich zu RHI Magnesita gekommen bin, hat es bereits einen Mentor gegeben, der damalige Transportleiter war. Ja. Ich habe es aber dann immer wieder neue Mentoren Schritt für Schritt gehabt. Ja, das heißt, der Kollege ist dann war am Beginn für die ersten 2-3 Jahre mein starker Mentor, hat dann aber auch seine Perspektive oder seinen Fahrplan im Unternehmen geändert. Mhm. Dann gab es wieder den nächsten Mentor, weil ich immer wieder durch diese Projekte, durch diese neuen Ideen Aufmerksamkeit generiert habe. Mhm. Ja, mhm. Und gleichermaßen dieses Vertrauen, mhm. immer einen Schritt weiter zu gehen, aber in der Phase 100% loyal zu sein.
Wahnsinn. Ja, sehr spannend. Bevor ich gleich weiter mit der nächsten Frage reingehe, die Ideen, die du hast, wo sind dann die Adressaten im Unternehmen? Also worauf komme ich zu sprechen? Mhm. Was bewegt mich gerade bei dieser Frage? Innovationsmanagement. Mhm. Also wir haben heute schon zum Anfang über Innovationen gesprochen, aber ich höre und sehe ganz häufig in den Unternehmen, dass einfach diese Stellen, wo man seine Perspektive, seine Innovation, seine Ideen einfach nirgendwo loswerden kann. Mhm. In Firmen gab es früher, wenn ich noch in den Unternehmen war, gab es immer so Ideenblogs und Fertigung und sowas, da kannst du dann was einreichen. Wo resoniert das? Wenn du hast so viele Ideen, so viel Spirit, so viele Sachen im Kopf. An wen trägst du das weiter? Ja. Dann sagen, lass uns das machen. Ja?
Einen Schritt zurück vielleicht, ja. Ich glaube, Innovation oder visionär zu sein, ohne die täglichen Probleme für Kollegen lösen zu können, funktioniert nicht.
Ja, selbst
weil dann ist man relativ rasch dieser Elfenbeinturm und das ist das
unabhängig davon. Innovation kann ja auch Optimierung des Arbeitsplatzes zu einer besseren Entscheidungsfindung im Transport sein.
Genau.
So, ne? Also muss ja nicht weit weg sein, muss ja nicht 10 Jahre voraus sein.
Ja.
Aber wie geht ihr mit solchen Themen, Verbesserungen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse etc., wie geht ihr damit um im Unternehmen?
Erstens einmal sind wir super schlank aufgestellt. Mhm. Ja, wir haben, wie gesagt, 3,5 Milliarden Jahresumsatz und sind in verschiedenen Branchen tätig. Wir sind aber global aufgestellt mit einer starken Regional Execution. Das heißt, wir haben im Endeffekt, wenn du von See fragst, um das vielleicht darzustellen, dann sind es wirklich 3-4 Personen bei mir im Team, die global alle Seefrachtaktivitäten weltweit steuern und entscheiden. Das heißt, auch hier integriert.
Mhm. Ja.
Integrierter Einkauf, integrierte Logistik, integrierte Center of Excellence.
Mhm.
Weil unser Credo ist Accountability.
Mhm.
Durch eine Organisation, die zu stark geteilt ist und es wieder vielleicht Spezialist zu sein, aber nicht Generalist in Accountability, entstehen nur Silos, wo jeder die Entscheidung abwälzt.
Ja.
Unsere Struktur ist lean, integriert, sehr stark auf Accountability belastet und dort auch kurze Entscheidungswege. Das heißt,
und das unter alle Ebenen oder speziell in der Supply Chain? Oder ist das gesamtunternehmerisch so geregelt?
Es ist das Gesamtunternehmen eigentlich so. Auch eine sehr schlanke Struktur hin zum Executive Management Team. Ein Executive Management Team, das die Strategie, die Vision vorgibt, aber auch dieses Entscheidungen zu treffen, zu experimentieren, tagtäglich lebt.
Mhm.
Ja? Also wir sind ein Unternehmen mit einer starken Fehlerkultur.
Mhm.
Keine Entscheidung zu treffen ist falsch. Also das ist, was auch unser CEO ständig sagt, auch vielleicht von Partnerschaften. Ja? Es können in einer Partnerschaft Probleme auftreten. Das wird es auch immer, privat wie auch im Professionellen. Die Qualität einer Partnerschaft entsteht dadurch oder kann dadurch gemessen werden, wie gut geht man mit diesen Herausforderungen um. Mhm. Das heißt, nicht die Anzahl der Probleme ist maßgeblich für die Güte und Qualität der Partnerschaft. Mhm. Die Qualität in Ausnahmesituationen, in Problemsituationen, diese zu lösen. Ja? Und ich glaube, mit diesem Gedanken Accountability, eine Fehlerkultur, die bedeutet, probiert Dinge aus, experimentiert und lernt dann aber schnell, wie man mit diesen Fehlern umgeht.
Nee. Mhm.
Das ist eigentlich, glaube ich, das Maßgebliche hier.
Und ich glaube auch, deswegen bist du auch so erfolgreich in den Strukturen für mich, weil genau auch dieses Set genauso Menschen wie dich nicht nur hervorbringt, sondern aber auch fördert, da drin ihren Weg genauso zu gehen.
Ja.
Das klingt jedenfalls sehr rund für mich, diese ganze Kultur, die absolut so ein Bild, was jetzt ich habe von dir als Person, genau diesen Weg so zu gehen, experimentieren, trotzdem dran zu sein, an den Tagesproblemen, Accountability zu haben, genau Partnerschaften aus diesem Blickwinkel zu betrachten, klingt sehr, sehr rund für mich.
Und auch das Thema Diversität natürlich, weil ich glaube auch, the best idea has to win.
Mhm.
ich halte nichts und auch glaube, das ist nicht die Philosophie von Unternehmen von irgendwelchen Quoten, weil Quoten dich immer nur dazu führen, wieder durchschnittlich zu sein.
Ja.
Ja? Ja. Wenn wir eine Stellenausschreibung machen, dann binden wir die meistens nicht an eine Location. Und das ist also das Gleiche bei mir. Wenn ich sage globales Team, dann orientiere ich mich damit oder dann orientiere ich mich so zu sagen, wie funktioniert dieses Seefacht beispielsweise?
Ja.
Für mich ist Seefacht ein europäisch-chinesisches Thema.
Mhm.
Das ist, wenn du dir die Volumenströme anschaust, wenn du dir die Player anschaust, die Reedereien etc.,
so oder so,
dann ist es China und Europa.
Mhm.
Und genau so ist auch unser Team-Setup.
Mhm.
Davor, als ich gestartet habe, war global immer Headquarter. Wien, Österreich. Jetzt bin ich Österreicher, aber ich bin davon überzeugt, dass du nicht mit Österreichern alleine oder mit einem Team, das in Österreich sitzt, die globale Logistik steuern kannst. Sondern mein Team ist genau dort, wo Logistik stattfindet.
Mhm.
Mein Team ist in China. Mein Team ist in Rotterdam, ja, und super divers. Das heißt, aus allen Ländern, immer mit dieser Betrachtung schaffe ich es, die Geopolitik und auch die wirtschaftlichen Ströme zu verstehen. Das ist immer für mich das, meistens meine Bewerbungsgespräche sind nicht, wo hast du studiert, sondern lass uns ein bisschen über Prisoner of Geography, Prisoner of Geology zu sprechen. Ja, was weißt du über, wie funktionieren diese ganzen Ströme? Warum haben wir diese Situation im Mittleren Osten? Ja, nicht zu politisieren, aber all diese Dinge sind ja verwurzelt in Lieferketten, die seit Tausenden von Jahren oder Hunderten von Jahren
gibt. Da kommt wieder deine geschichtliche und geografische Leidenschaft, die du vorhin angesprochen hast, durch, was da wunderbar reinpasst. Und so ist es ja. Die Handelswege, die Handelsströme, auch militärischer Ursprung natürlich der Logistik, zurück auch Marco Polo und Co. Es ist ja eben da. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du natürlich eine wunderbare Brücke gebaut, ohne das zu wissen. Ich habe nämlich eine Frage, die mich auch beschäftigt hat, in so einem international geprägten Umfeld. Meine Erfahrung war immer, da gibt's auch mal Missverständnisse. Was war so dein erster, wenn es den gab, vielleicht sind es mehrere, erster echter Kulturschock gewesen, wenn du so mit so internationalen Teamstrukturen arbeitest oder auch Partnerschaften, Lieferantenbeziehungen etc. Gab es einen Kulturschock, wo du sagst, wow, das habe ich jetzt total unterschätzt?
Kulturschock vielleicht
oder
nicht.
Oder dich herausgefordert hat in der Situation, Verhandlungssituation, wo du sagst, Mensch, das war das erste Mal, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war so krass herausfordernd für mich, das ist so hängen geblieben.
Ja, es waren eigentlich eher positive Momente. Natürlich, wenn du als 20-Jähriger, 18-Jähriger kommst, und plötzlich versuchst, Dinge zu durchbrechen, Dinge neu zu machen, dann fehlt dir natürlich in vielen Kulturen einfach dieser Erfahrungsschatz. Ja?
Mhm.
Und dort habe ich mir natürlich auch die Zähne ausgebissen, wo Dinge schnell eskaliert sind, wo meine Entscheidungen missverstanden worden sind. Ja? Ich versuche aber immer eines anzuwenden. Ja? Punkt 1, löse ein Problem und sprich darüber.
Mhm.
Um dir ein Beispiel zu nennen. Ja? Mhm. Wenn du eine Logistiklösung in Europa, in der Türkei etabliert hast, dann bin ich davon überzeugt, dass die in Brasilien oder in China ganz ähnlich funktionieren kann.
Mhm.
Lass die Leute dort, wo du dieses Problem gelöst hast, in der Türkei, in Österreich, in Deutschland, von diesen Projekten erzählen. Sei nicht du derjenige, der dann versucht, alle anderen davon zu überzeugen. Ja? Also das ist mein
Wie machst du das konkret? Wie lässt du die anderen darüber reden?
Indem ich einfach die Experten zusammenbringe. Warum muss ich ihm über einen Erfolg erzählen? Ja, ich war vielleicht der Initiator eines Projektes, aber ohne den Kollegen in Istanbul wäre es vielleicht gar nicht möglich gewesen.
Okay.
Ja.
Das heißt, du bringst die dann in die Situation, bietest einen Raum dann an.
Den Kollegen Plattform, sich auszutauschen, weil das Spannende in internationalen Unternehmen ist es ja, du hast so einen gewaltigen Erfahrungsschatz in jedem Land, in jeder Region. Aber die Frage ist, wie oft tauschen sich diese Regionen miteinander aus?
Mhm. Ja. Ja,
natürlich sehr, sehr selten.
Mhm.
Man kann natürlich versuchen, irgendwelche Events zu generieren, globale Konferenzen, aber die enden meistens am Ende der Konferenz.
Ja.
Ich versuche dort die Leute zusammenzubringen auf wirklich operativer Ebene, auf taktischer Ebene und dort den Austausch zu generieren. Und das Schöne ist, du bietest eine Plattform, Ideen, Austausch zu generieren, gleichzeitig werden die Erfolge, die du in der Region vielleicht generiert hast, weitergetragen. ohne Marketingkosten, ohne irgendwie Konferenzen etc., einfach durch den Austausch zwischen Experten. Mhm. Weil am Ende des Tages geht es darum, Güter von A nach B zu bringen, in einem System, das immer Bottlenecks aufweist und die ständig in volatilen Situationen sich befinden.
Mhm. Und wir tendieren oft dazu, also Menschen mit wir meine ich Menschen wie ich, die jetzt stark aus der Technologiesicht kommen, immer wieder auch Technologie anzubringen, um Probleme zu lösen. Welchen Prozentsatz würdest du sehen, ist es wirklich Technologie? Und wie viel sind es die Menschen, die eigentlich den Unterschied da drin machen? Ich meine, du hast jetzt schon sehr viel auch über die Menschen gesprochen, weiß ja aber auch, dass du auch in Technologieprojekten drin bist, ist auch ein Baustein dessen, was du angesprochen hast. Wie siehst du die Mischung? Wo sind die größten Hebel deines Erachtens, um die Probleme von heute zu lösen?
Ja, die Probleme von heute hat Technologie sicher einen maßgeblichen Anteil. Fakt ist aber, dass wahrscheinlich jetzt in Transformationsprojekten in Unternehmen die Technologie selbst, also Technologie als Enabler, starke Effekt.
Ja.
Aber die Entscheidung Technologie A versus B oder Anbieter A und B, diese Entscheidung hat vielleicht einen Anteil von 10-20% am Erfolg. Der Rest ist wirklich People und Processes.
Ja.
Warum sage ich das? Wie du es gesagt hast, richtigerweise. Technologie muss ein bestehendes Problem lösen. Was findet man aber vielfach? Vielfach findet man, man implementiert Technologie mit schönen visionären Gedanken und sagt, es ist eine Transformation. Ohne das neue ERP-System kann ich AI nicht anwenden, kann ich Cloud Computing nicht Real-Time-Entscheidungen treffen. Was sieht man aber oft? Dann investierst du 80% deines CapEx in die reine Software-Implementierung. Und dann frage ich Leute, okay, MRP, ein Konzept, das es seit 100 Jahren gibt.
Ja, keine Ahnung, ja.
Und dann machen die diesen MRP-Run weiter nur einmal im Monat beispielsweise.
Ja.
Weil, was löst MRP? Das MRP, die Computing Power, den Materialbedarf bis hin zum Rohstoff in einer Schnelligkeit zu lösen, wie es wir Menschen am Blatt Papier im Excel nicht lösen können.
Mhm.
Wenn du aber dann nicht sagst, welches Problem ist eigentlich gelöst, ja, und du die Prozesse, deine Regeln änderst, ja, wie Leute diese Lösungen anwenden, hast du damit gar nichts generiert, sondern du schaffst vielleicht noch ein größeres Problem, dass du Leute eigentlich dazu führst zu sagen, ich habe jetzt die neue Technologie, ich bin nicht effizienter geworden. Ich habe weiterhin meine Excel-Files, meine Kalkulationen. Ich verwende eigentlich Technologie, weil ich es muss, nicht weil ich darin einen Sinn sehe.
Mhm.
Und ich glaube, dort ist die Gefahr einfach, dass wir die Regeln, die dahinter stehen, nicht verändern. Dass wir rein nur ein Software-Tool in ein anderes Software-Tool überführen, aber die Leute nicht dabei abholen, wie müsst ihr euren Tagesalltag verändern, wie müsst ihr die Regeln verändern, die dahinter stehen.
Genau. Ja, das sehe ich auch, beobachte ich auch sehr, sehr häufig gerade. Du hast das Thema ERP-Systemwechsel angesprochen.
Ja.
Einfach nur, weil jetzt irgendwie ein Release-Stand aus einer Erwartung läuft, irgendwas zu machen. Aber das andere dann nicht mitzudenken, was jetzt im Beispiel ERP neu gemacht werden sollte oder die Zyklen dahinter. Also die Transformation eigentlich ein Übersetzen der Vergangenheit in die Zukunft ist, nur mit einer bunten Oberfläche.
Genau.
Damit haben wir ja nichts gewonnen.
Ich glaube, es gibt sogar ein weiteres Problem bei Technologie. Technologie in Real-Time und Technologie im Zeitalter von Cloud Computing versucht ständig, Assets zu optimieren.
Mhm.
Es versucht ja zwei Dinge. Wenn wir jetzt einmal hergehen, beispielsweise Anbieter von Benchmarking-Tools etc.,
die versuchen dir
ständig zu zeigen, dort verlierst du 2%, dort verlierst du 5%. Ja?
Mhm.
Auf der anderen Seite, Advanced Planning Systems, BPTS, versucht ständig, deine Maschine noch stärker auszulasten.
Mhm.
In einer Welt, die Bani ist, die nicht nur eine WUKA ist, sondern noch viel mehr, brauchst du Spare Capacity. Und du darfst nicht opportunistisch werden. Was ich immer sage ist, natürlich kannst du, ist es wichtig, ständig diese Benchmarks zu haben. Es ist wichtig, dass du der Marktbewegung folgst. Wenn du aber Spare Capacity herausnimmst, wenn du zu opportunistisch wirst und in einem Buyer Market die $50 am Container noch herausverhandelst, wie geht's dir dann, wenn Suez geblockt ist? Wie geht's dir dann als Unternehmen, wenn plötzlich die Straße von Hormuz nicht mehr befahrbar ist? Du wirst plötzlich erleben, dass deine Rate sich nicht um $50 verändert, sondern dass du plötzlich das Sechsfache, das Siebenfache bezahlst. Ja? Wichtig ist es, ich glaube, Logistik so zu verstehen, dass Spare Capacity und teilweise ein langfristiger Vertrag mit einer Strategie dahinter wie eine Versicherungspolize zu verstehen ist. Bezahlst du deine Versicherungspolizen für dein Auto, für deinen Haushalt gerne?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nicht, ja.
Aber wenn etwas passiert, weißt du, dass diese ganzen kleinen Beträge, die du bezahlt hast, viel geringer sind als die Aufwände, die du bezahlen müsstest, wenn etwas passiert.
Daniel, da haben wir ja trotzdem wieder dieses Spannungsfeld, jetzt nicht bei euch, sondern aber auch in der gesamten Welt der opportunen Entscheidung. Ja, und das ist ja das, was ich sehr stark bemängel, gerade immer nur sehr stark auf das einzelne Problem zu schauen, auf Silo und nicht das Große und Ganze zu sehen.
Ja.
Weil das Große Ganze bedeuten würde natürlich wie in der Police, wo du sagst, ich ärgere mich jetzt darüber, dass ich jetzt diese Haftpflicht oder Hausrat oder was auch immer abschließe.
Ja.
In dem Fall Ersatzkapazitäten einkaufe, die ich vorhalte, um einfach zu atmen, wenn etwas passiert.
Ja.
Und das ist ja so diese Denkweise, die ich in den meisten Unternehmen jetzt gerade stark zunehmend beobachte, dass gerade jetzt aber auch wieder aus diesem in diesem Spare-Bereich herausgenommen wird. Also ich nehme permanent aus dem Regal, aber ich packe nicht wieder was rein, weil die sagen, Leute, Krisen sind da, die Tage sind schlecht. Und siehst du das auch ein bisschen, und das ist so ein Thema, was mich immer mit beschäftigt, auch in der Incentivierung von gewissen Rollen im Unternehmen, also auf den Punkt gebracht, dass in vielen Unternehmen einfach Hierarchiestufen herrschen, die eigentlich nicht notwendig sind?
Ja, also ein paar Punkte möchte ich dazu anführen.
Ja.
Das erste Thema ist, ich glaube, und man unterscheidet hier sehr stark zwischen Unternehmen. Wir sind ein internationales Unternehmen mit Scale, der Weltmarktführer, Aktienunternehmen. Ich würde uns aber trotzdem als hybrides Unternehmen zwischen Aktienunternehmen und Familienunternehmen beschreiben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Familienunternehmen, du als Familienvater, dich beschreibt eines ganz gut. Du gehst nie das letzte Risiko ein. Du bist zwar verantwortlich entsprechend schon immer wieder, und auch wir als Aktienunternehmen haben wir zwei oder drei Kunden. Unsere Mitarbeiter, Safety first, ein ganz wichtiges Thema, Arbeitssicherheit, zu schauen, auch Near Misses zu vermeiden oder das Verständnis daraus zu generieren, Top Priority. Das ist immer das Wichtigste. Das zweite Thema, unsere Shareholder. Und das dritte Thema, unsere Endkunden. Ja, das heißt, natürlich sind wir getrieben, unsere EBIT-Ziele, unsere Revenue-Ziele zu erreichen. Aber wenn du dir anschaust, auch wie wir als Unternehmen im Besitz sind, dann sind es einzelne Familien, die sehr wohl den Gedanken von RHI Magnesita vorantreiben. Das zweite Thema, Bonusstrukturen im Unternehmen. Es gibt keinen individuellen Bonus. Es gibt Bonusziele und alle Mitarbeiter, vom CEO bis hin zum Mitarbeiter an der Presse, haben die gleichen Bonusziele. Natürlich hat jeder andere absolute Zahlen, jeder hat einen anderen Prozentsatz seines Gehaltes an dieses Bonussystem gebündelt.
Ja. Ja.
Aber was unterscheidet es vom klassischen Bonussystem vielleicht? In einem System, wo Einkauf, Logistik getrennt ist, um es jetzt einmal für uns wieder greifbarer zu machen, kriegt der Einkäufer Ziele für seinen Bonus, Payment Terms zu verlängern und den Negotiation Success, Procurement Success. Wie weit kriegst du deine Lieferanten nach unten? Der SCM-Manager hat vielleicht Zielsetzungen und Bonusse, Anreize im Sinne von Working Capital und OTIF.
Ja.
Natürlich gibt es in unserem System des Managements auch persönliche Ziele, die natürlich für die Performance des Mitarbeiters sehr wichtig sind. Der monetäre Bonus geht aber immer auf die übergeordneten Ziele, Revenue, Working Capital Intensity, unsere strategischen Projekte etc. Und ich glaube, das ist schon
ausgerichtet.
Das ist ein System, das wir nicht immer hatten, Aber es ist ein System, das, glaube ich, genau darauf aufbauend ist, nicht opportunistisch zu sein, nicht in dem Silo-Gedanken zu verfallen, Teiloptima zu generieren, sondern das gesamte System eigentlich zu optimieren.
Sehr spannend. Aber ich glaube, diese Gleichstellung und Transparenz auch da drin ist auch ein wesentlicher Hebel für genau auch eine Leistungskultur zu sagen, okay, es ist halt klar, was da ist. Weil so dieses, vielleicht ist auch ein typisches deutsches Ding, so Neidkultur, Gedanken etc., der macht mehr als der. Und ne, das entsteht ja meistens durch Intransparenz. Sowohl was wirklich geleistet wird, und natürlich auch Ungleichgewicht vielleicht, in dem Vermutungen bestehen, dass die Gehaltsstrukturen nicht transparent sind.
Ja.
Ein Themenfeld, was ganz, ganz viele da draußen bewegt. Aber für mich passt das so für den Moment. Eine Frage, auch in Richtung jetzt nochmal ein bisschen Mensch hinter dem Titel. Was machst du, um abzuschalten? Du hast gesagt, auch im Urlaub begleite ich dich immer so ein bisschen auf die Arbeit, aber gibt es Dinge neben dem Job, Familie, klar, die Kinder beschäftigen dich, gibt es Dinge, um wirklich mal richtig abzuschalten oder runterzukommen?
Absolut, also die Punkt eins, das ist vielleicht irgendwie in meiner Natur der Sache, ich nehme Probleme, Herausforderungen nie mit in meinen Schlaf. Ich glaube, ich habe das beim Bundesheer gelernt, während meiner 6-monatigen Zeit dort im Grundwehrdienst. Ich kann an jedem Ort, an jeder Stelle, zu jeder Zeit schlafen. Das ist etwas, Respekt, was ich eintrainiert habe.
Ja.
Und ist aber auch extrem wichtig. Also Schlaf ist einmal, glaube ich, mein Grundasset, mit dem ich wieder meine Batterien auftanke. Es ist einmal ganz klar, ich kann jetzt sozusagen, ich sehe mich nicht als Privatperson und Berufsperson, das geht teilweise ineinander, genau. Aber mein erster Punkt, Schlaf. Da kann ich jetzt aber nicht sagen, jetzt frage ich mich, okay, wie bin ich zu diesem Schlaf gekommen? Ich glaube, es ist einerseits Training.
Ja.
Es ist andererseits sicher natürlich gewaltig Fokus auf Ernährung. Es ist nicht Sport. Also wenn ich eines, das ist natürlich jetzt vielleicht, man möchte es gern sagen, zu sagen, okay, Sport, das ist ein Thema. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, no Sports. Ist vielleicht schlecht, aber Sport ist für mich als Person kein Thema.
Ja, wenn ich das nicht gibt, keine
Zeit, ich investiere keine Zeit in Sport.
Ja.
Vielleicht, wenn wir dieses Gespräch in 10 Jahren haben, in 15 Jahren, bereue ich diese Aussage oder diese Einstellung. Für mich ist es wirklich Ernährung, Schlaf, nicht Schlaf jetzt der 8, 9, 10 Stunden andauert, sind eher die 6, 7 Stunden, aber die extrem qualitativ hochwertigen Schlaf. Also das sind einmal die zwei wesentlichen Punkte.
Gehst du früh ins Bett oder spät ins Bett? Bist du früh auf der, spät auf der? Wie machst du das?
Ich gehe spät ins Bett und stehe dann aber auch relativ spät auf. Also so klassisch würde ich jetzt sagen, wenn mir anschaue, eher so 11 Uhr ins Bett. Und dann irgendwo um 6 Uhr, 6:30 Uhr.
Was aber auch noch eigentlich ja früh ist, finde, den normalen Menschen sagt.
Ist immer die Frage, wie gesagt, hier in der Obersteiermark, da ist man eigentlich um 6 Uhr, 6.30 Uhr schon im Büro. Von dem her bin ich eher der Spätaufsteher. Und jetzt rein, wenn man auch geht in Richtung, was gibt mir Energie zurück, was sind meine Hobbys, dann ist es wieder diese rote Linie in Richtung meiner Interessen, Reisen. Also das ist das, was auch sozusagen dieser Kleber ist mit meiner Frau und meiner Familie. Wir reisen unheimlich gern, um auch neue Kulturen kennenzulernen. Das sind einfach teilweise kurze Reisen. Einfach mal 2, 3 Tage in eine neue Ortschaft in Italien, in der wir noch nie waren. Also diese kleinen, kurzen Reisen, aber die gestreut über das gesamte Jahr, auch mit unseren Kindern. Also ich habe jetzt, mein Sohn ist 6, meine Tochter 3 Jahre, die sind immer mit dabei. Auch denen wollen wir das mitgeben. Seid offen für neue Kulturen. Nehmt euch schnell aus eurem Arbeitsalltag, aus eurem ständigen Alltag heraus. Einfach hier, das ist ganz wichtig. Und eine meiner Leidenschaften ist auch wieder eher in Richtung Geografie, Kultur, und das ist Wein. Ich bin ein zertifizierter Sommelier auch, Jungsommelier. Nicht, weil ich sage, ich trinke unendlich viel Wein, um das geht's gar nicht. Für mich diese Faszination der Tradition dieser Kultur, die mit dem Wein entstanden ist, und einfach auch die Geschichten hinter den Winzern etc., die mich fasziniert.
Spannend. Ja, sehr, sehr spannend, dass du da auch dann wieder diese Dinge so assoziierst. Das ist halt, macht dich einfach als Person sehr, sehr authentisch. Und ich habe ja in meiner Frage in Richtung, was bringt dich runter, gar nicht den typischen gebiersten Sport irgendwie im Kopf gehabt.
Also Österreicher, der Bergfex, ja.
Ist das so, ja? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich denke dann immer, ich bin dann wahrscheinlich immer so ein bisschen auf meine eigene Vita dann fixiert, aber gar nicht bei der Frage. Mich hat das total interessiert. Ja. Deswegen wollte ich das von dir auch alles gar nicht im Vorfeld wissen.
Ja.
Ich habe gesagt, wir besprechen das einfach alles. Es überrascht mich total, weil ich das sehr angenehm finde, die Dinge einfach jetzt von dir hier so zu erfahren. Mhm. Ist unheimlich spannend. Es macht sehr viel Spaß, mehr über deine Person zu wissen. Wir haben natürlich nicht unendlich Zeit, deswegen müssen wir so ein bisschen einbiegen, jetzt auch gerade in die Zielrichtung sozusagen. Ich hätte noch viel, viel, viel mehr fragen können, aber ein paar Minuten haben wir noch. Also, andere Menschen, ne? Ich weiß nicht, wie wichtig dir das ist, was andere Menschen über dich denken, aber vielleicht, wenn du dich jetzt mal an andere Menschen reindenken würdest und auf dein Team guckst, vielleicht eine platte Frage, aber was würden die denn über dich sagen? Was bleibt da so hängen, wenn du, kriegst du Feedback von den Menschen? Geben die dir Feedback? Ja, und was sagen die über dich?
Ich glaube, vor allem jetzt, da Daniel Brutti in einer Phase, ich muss immer aufpassen, ich habe seit letztem Jahr einen Doppelnamen, deswegen, also wenn du Daniel Brutti Pölzli, immer wieder muss ich mich daran erinnern, wir sind deswegen hier auch vielleicht an der Stelle. Aber was würden Leute über mich sagen? Workaholic, aber jetzt nicht als Workaholic missverstanden, dann, dass sozusagen
also kein krankhafter
Workaholic, sondern eben genau dieses Thema. Ich würde auch, was ich jetzt nicht von meinen Mitarbeitern oder Kollegen fordere, die auch ein E-Mail um 10 Uhr am Abend beantworten. Weil ich das vielleicht sogar als Flexibilität sehe, wo ich die Kinder ins Bett bringe, einen qualitativen Abendessen verbringe und dann noch einmal schreibe. Workaholic einfach, weil ich so eine Leidenschaft auch ausstrahle für das Thema, das ich manage und damit natürlich Work zu einem fast allumspannenden Thema wird. Mhm. Ja, das zweite Thema definitiv Pionier, weil ich einfach in diese Dinge vordringe, wo andere vielleicht sagen, das ist mir zu riskant, das ist mir zu intensiv. Mhm. Also definitiv Pionier. Mhm. Und dann aber schon auch Teamplayer. Mhm. Teamplayer deshalb, weil ich sehe das immer so, auch so, was meine Kollegen sagen, das Schönste als Manager für mich wäre, wenn an einem Tag einer meiner Mitarbeiter meine Position innehat.
Ja.
Ich sehe mich da in dem Sinn schon als Bergführer. Ein Bergführer lässt seine Mannschaft vorziehen, bevor er am Gipfel ist. Ja? Mhm. Und wir haben ein sehr eingeschworenes Team. Mein Punkt ist immer, bitte challenged mich. Mhm. Wenn es plötzlich nur mehr Ja-Sager rund um mich herum gibt, dann wird's gefährlich, weil dann driftet man ab in so eine Art, man hat die besten Ideen, man weiß alles besser, aber eigentlich fehlt einem dann diese Security, zu sagen, wurden meine Gedanken gechallenged. Mhm. Also das ist mein Ansatz, aber ich würde definitiv sagen, wie gesagt, Workaholic, Pionier und Teamplayer, das sind die drei Charaktere.
Den Pionier, den greife ich jetzt nämlich gleich nochmal auf. Hast du aktuell Themen, über die du reden darfst, möchtest, kannst, wo du sagst, das ist gerade wieder Pionierarbeit, da bist du dran, das macht mir Spaß. Mhm. Wo du sagst, das ist ja so dein aktuelles, ich weiß, du hast dein Tagesgeschäft, aber wo du sagst, du Pionierarbeit ist ja meistens oder häufig auch Projektarbeit oder Transformationsarbeit. Gibt es da gerade so ein, zwei Beispiele, wo du dran bist?
Vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen. Die erste Pionierarbeit war sicher, direkt mit Reedereien zusammenzuarbeiten. Mhm. Das war eine Phase, in der es eigentlich so war, dass ich Magnesita, aber generell diese Branche eher mit Spediteuren zusammengearbeitet habe und ich erstmals mit Reedereien wirklich in einem großen Stil zusammengearbeitet habe. Das war gerade auch in dieser Phase, wo sich natürlich Reedereien wie Maersk etc. In Richtung Spedition auch transformiert haben. Aber es war schon, ich würde sagen, tendenziell wieder einen Schritt früher als andere Industrieunternehmen. Das zweite Thema war Index-Based Pricing. Mhm. Auch dort schon ein Thema, was ich jetzt nicht am Markt etabliert habe, aber als Industrieunternehmen in Scale im Unternehmen etabliert habe. Mhm. Weil oft auch dort, man hört Zusammenarbeit mit Reedereien, Index-Based Pricing. Und dann machen uns Unternehmen aber immer so, ich mache da einen Pilot, ich mache hier einen Pilot, MVP etc. Davon halte ich nichts. Mhm. Ja, MVPs, Piloten sind gut, aber wenn die zu lange als Pilot und MVP bleiben, dann ist das Ablenkung. Dann
das
ist
heißt, das du machst gar keine MVPs?
Schon, ja. Aber dann entscheide begrenzt. Ich sofort, ja. Funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. Danach völliger Scale oder es muss aufhören. Ja?
Okay. Das heißt, dieses immer wieder in die Länge ziehen, genau, irgendwas, wo du sagst.
Dieses zu agil zu sein, ist für mich eigentlich eine Distraction. Ja? Ich sage, du brauchst einen Piloten, einen MVP, damit du mit Dingen experimentierst, damit du relativ rasch Early Quick Wins hast. Ja.
Ja.
Aber dann musst du schon entscheiden können, ansonsten wird es wieder ein Abwarten, schauen wir mal, Philosophie.
Ja.
Das heißt, danach rasche Entscheidung, ist es scalable oder war es einfach noch nicht reif?
War es ein MVP, war es ein Experiment, Reifegrad nicht jetzt gezeigt. Da habe ich eine Frage an dich, entschuldige. Ja. Ich beschäftige mich ja auch momentan relativ viel mit smarten Prozessen, smarten Containern. Ne? Ich habe ja auch jetzt ein Interview letztes Jahr gehabt mit der Hapag-Lloyd. Was hältst du von Real-Time-Visibility auf Basis des Containers, in dem jeder Container jetzt ein IoT-Device hat, getaggt hat und so weiter? Siehst du aus der Business-Sicht für dich den Mehrwert da drin?
Ja, absolut, weil ich glaube, das Thema ist, nur wenn die gesamte End-to-End-Kette in Real-Time hast, bringt es etwas. Ich glaube, diese Zwischenschritte, ich kann einen Teil verfolgen, die restlichen Bewegungen sind dann wieder nur über APIs oder manuell eingegeben, dann ist es wieder nur eine halbe Information. Ja. Also ich glaube sehr stark, dass diese End-to-End-Visibility über Smart Container,
über das Asset dann selber, über den Container. Ja. Ne? Weil in der Vergangenheit haben wir auch Experimente gesehen und auch Lösungsanbieter gesehen, die das dann über Belegstrukturen gemacht haben, über Dokumente, über Nachrichten. Aber nie übers Asset, weil ist für dich dann aus deiner Sicht eher das Asset-Container interessant oder eher der Inhalt?
Aus meiner Sicht Asset-Container, weil Asset-Produkt in unserer Ausprägung die Schwierigkeit hat, dass es zu teuer ist. Ja, du kannst natürlich RFID-Tags etc. auf jedes Produkt geben. Ja. Das funktioniert ganz gut dann jetzt bei uns in den Werken vielleicht. Mhm. Die Frage ist, was kannst du dann beim Kunden noch machen? Ich glaube, dass beim Kunden selber stabile Lösungen, Barcode, QR-Code, klassisches Scannen, es geht da viel mehr für mich in Stabilität.
Ja.
Auch immer die Frage, wie gehen wir mit Cybersecurity um? Wenn du heute über eine RFID-Tag hast, wenn du plötzlich beginnst, beim Kunden Gates aufzustellen.
Ja, das macht keinen Sinn. Das muss eine Technologie sein, was matcht, wo der Kunde die Infrastruktur schon mitbringt und hat, um eine neue Infrastruktur zu
investieren. Auch dort wieder. Ja. Du kannst natürlich hunderte MVPs und Piloten machen mit RFID-Tags. Du wirst aber nie eine flächendeckende Lösung schaffen. Ich glaube, dass eben Smart Devices auf Containern definitiv der richtige Weg ist.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ich habe jetzt wieder demnächst mal wieder Termine dazu. Ich bin auch sehr positiv, was das angeht, aber auch immer aus der Fragestellung heraus, wie bringe ich das mit meinen Materialflüssen zusammen und weiß dann dementsprechend auch den Inhalt des Containers, welche Auswirkungen hat das dann end-to-end für meine Supply Chain. Ne?
Ja.
Weil die Kosten dafür muss ja auch wiederum jemand tragen und den Mehrwert muss jemand sehen da drin, diese Mehrkosten, die dann natürlich durch diese Investition, die da entstanden ist, dann auch getätigt werden.
Vielleicht aber noch die letzte Phase, weil wie gesagt, ich habe gesagt, Direct Carrier, dann Index-Based Pricing. Mhm. Was ist jetzt das Thema? Zwei Bereiche. Das eine ist Touchless Planning, also wirklich dieses Planning im Transportbereich, aber auch in der gesamten Integrated Business Planning, wo du versuchst, den Bias in der Planung, weil das ist das große Problem bei Demand Planning, Supply Planning. In den meisten Fällen ist der Mensch eigentlich jemand, der das verzerrt, weil er entweder zu pessimistisch ist oder zu optimistisch. Das heißt, No-Touch-Planning für mich wichtig zu scalen, nicht aus einer Betrachtung Personen einzusparen, G&A zu reduzieren. Das ist natürlich auch in der heutigen Wirtschaft ein wichtiges Thema. Für mich aber eher den Bias aus der Planung herauszunehmen. Und das zweite Thema ist, als Industrieunternehmen wie ein Trader aufzutreten. Jetzt gerade in der Phase von Strait of Hormuz, würde ich mich fast trauen zu behaupten, wenn du dieses Gespräch mit 80% Industrieunternehmen führen würdest und du fragst, was macht ihr jetzt mit eurer Ware? Dann werden die dir sagen, ja, schau her, du kannst nicht in die Straße von Hormuz hinein. Dann musst du halt die Ware irgendwo im Oman, in Muntra, in Pakistan buffern. Das ist sozusagen diese erste Zone, die natürlich sehr nah am Mittleren Osten ist. Aber das ist Follow the Crowd. Das ist der Stil, okay, das machen alle. Und was passiert? Und du bist nahe im Mittleren Osten. Das ist die vielleicht klassische Lösung. Mhm. Du hast aber keine Kontrolle mehr über deine Ware, weil die Reedereien beginnen, Container an diesen Locations entsprechend auszuladen. Mhm. Du wirst unsere Container nicht in einem übermäßigen Maße in diesen Locations finden. Mhm. Dort, wo wir unsere Container jetzt gerade stagen, und das haben wir bereits vor Wochen gestartet, du wirst keine dieser Häfen finden. Natürlich sind ein paar unserer Container dort, weil du die Lieferketten nicht mehr rechtzeitig stoppen kannst. Aber unsere Staging-Area ist ganz woanders. Ja? Und es sind Dinge, wenn ich mit Speditionen, mit Reedereien, mit anderen Kunden diese Häfen benenne. Ja?
Ja.
Einer davon ist zum Beispiel Dar es Salaam in Tansania. Mhm.
Ja.
Dann sagen die, okay, wäre ich nicht drauf gekommen.
Komm, ja. Ja.
Und weil ich auch dort wieder davon überzeugt bin, follow the crowd heißt fail with the crowd. Ja? Mhm. Und es sind nicht jetzt irgendwelche riskanten Optionen, wo ich sage, okay, das ist einfach so, du schießt mit auf die Dartscheibe und wählst einen Ort aus, sondern schon einfach aufgrund der Ströme, der Volumenströme immer zu betrachten, wie kann ich nahe genug an diese problematische Region herankommen, aber nicht die Kontrolle über meine Ware verlieren.
Nee,
ja? Und dadurch entstehen dann diese Konzepte. Also wie gesagt, in ein paar Wochen sehen wir, ob das Ganze funktioniert, aber wir sind 2-3 Wochen allen anderen voraus und du wirst unsere Container nicht irgendwo in Pakistan, Indien oder Oman in einem Chaos wiederfinden, sondern eben
sehr strukturiert
nahe an der Region, aber nicht im Hotspot.
Ja, sehr spannend. Das allein das würde Raum lassen für ein weiteres Gespräch, also wie du diese Risikominimierung, wie du das angehst, ob das geografische Aspekte sind, die natürlich reinspielen, aber auch marktvorausblickende strategische Planungs-, Szenarioplanung.
Ja.
Super, super spannend. Die Zeit läuft ein bisschen davon. Ich habe schon gesagt, vielleicht zum Abschluss nochmal ein Blick in die Zukunft für dich auch persönlich. Mhm. Was sind deine nächsten Pläne, Ziele, Vorhaben? Wo bist du gerade dran? Wo geht's die nächsten Wochen, Monate und Jahre für dich hin?
Ich glaube, das Wichtige ist immer, wenn du zwei Hände voll hast, dann bist du nie bereit, Möglichkeiten zu ergreifen. Also ich bin immer einer, wo ich sage, ich plane nicht auf 15 Jahre hinaus. Also ich sehe natürlich meine Homebase weiterhin in Österreich, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich mich mit meiner Familie gesettelt, aber andererseits bin ich jederzeit offen, auch jetzt hier die Welt aus anderen Perspektiven zu betrachten. Mhm. Ja, deswegen war ich auch sehr schnell bereit, damals in Rotterdam beispielsweise.
Ja.
Ganz klar, meine Visionen bei RHI Magnesita im Transportbereich, die sind nicht zu Ende. Ja, die haben weiterhin, die werden von Tag zu Tag mehr. Ganz klar, wie gesagt, jetzt dieses No-Touch-Planning, nicht nur im Transportbereich, aber auch im IPB-Bereich. Mhm. Das wird mich die nächsten 1,5 Jahre noch gut beschäftigen.
Ja.
Das Thema Trading im Bereich von Containern, aber im Bereich auch von Rohstoffen, also wirklich wie ein Trader die Supply Chain aufzubauen. Ja. Nicht diese statischen Leger an einem Punkt, sondern eigentlich den Container und die Seefracht bereits als Lagerung zu verstehen. Also ich nenne es Warehouse on the Water.
Ja.
Das ist so ein Thema, was mich beschäftigen wird. Und natürlich spannend AI. Was werden wir mit dem Bereich im Bereich auch der Workforce erleben? Ja, das ist natürlich schon auch ein Thema, was mich beschäftigt, aus sozialen Aspekten hier. Mhm. Wie gehen wir als Europa damit um? Ja, wie können wir in diesem in dieser Zeit, wo es geopolitische Krisen gibt, wo Energie natürlich das Hauptthema ist, als Europa wieder auch Selbstbewusstsein bekommen? Ja. Und da sehe ich schon auch AI, wenn man vielleicht auch hier hinterher hinkert, wenn AI gerade für Europa vielleicht im Bereich G&A ein Risiko darstellt, vielleicht auch die Chance, sich wieder auf unsere Stärke zu besinnen.
Absolut. Sehr, sehr spannend. Und persönlich, Reiseziel? Schon was ausgesucht?
Ja, Reiseziel, das nächste Reiseziel ist Marokko. Ja.
Mit den Kindern auch wieder.
Mit den Kindern, ja, genau. Ja. Ein Mix aus Lebendigkeit in Marrakesch und Slowdown im Atlasgebirge.
Sehr, sehr spannend. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich heute ja fast umgedreht dein Gast sein durfte hier in Leoben.
Genau.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Eine sehr spannende Persönlichkeit, wie ich finde, bist du und bringst sehr viele interessante, spannende, weitblickende Impulse mit, was mir sehr viel Freude gemacht hat, dir einfach auch zuzuhören. Und vielleicht finden wir auch noch die Möglichkeit, das nochmal fortzusetzen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Es hat mich sehr gefreut, ja, hier ein paar Gedanken auszutauschen. Und ja, wir sollten unbedingt einen Follow-up-Termin machen, um weiter im Austausch zu bleiben. Vielen Dank auch hier nach Leoben zu kommen und eine gute Weiterreise.
Ja, vielen, vielen Dank.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech ab.